Hallo, vielen Dank, dass du wieder beim Podcast der Livepointkirche Obersulm einschaltest. Wir wünschen dir viel Spaß beim Zuhören.
Wie ihr ja wahrscheinlich nicht alle wisst, haben wir gerade die Predigtreihe Glaube ganz persönlich. Glaube ganz persönlich. Ich möchte euch einen Vers vorlesen. Einfach als Einleitung, bevor wir dann zur Predigt kommen vom Hans Uli, von einem Mann, der Glaube ganz persönlich erlebt hat. Da heißt es im Römerbrief, als Gott Abraham versprach, dass er zum Vater vieler Völker werden würde, glaubte Abraham ihm und hielt an der Hoffnung fest, obwohl es hoffnungslos schien. Gott hat ihm versprochen, deine Nachkommen werden so zahlreich sein wie die Sterne. Abraham, die meisten wahrscheinlich kennen diese Geschichte. Gott verspricht ihm viele Nachkommen zu einem Zeitpunkt, wo er eigentlich schon überhaupt keine Chance mehr hat, Kinder oder Nachfolger zu bekommen. Und ich habe mir so überlegt, wie hat sich das wohl für den Abraham angefühlt, als er da stand, ja, und Gott verspricht ihm, dass dieses, sagen wir mal, dieses Wunder passiert, dass er noch Nachbekommen bekommt. Und mir ist kein so passender Vergleich eingefallen, aber für mich fühlt es sich so an, wie, ihr wisst ja alle, ich bin sehr glückloser Jäger, wie wenn Gott mir sagen würde, hey, du wirst noch einen 250 Kilo Keiler schießen. Ja? Also was völlig Unrealistisches. Ja? Und der Abraham hat sich sicherlich noch mal mehr drauf verlassen müssen wie ich, weil bei ihm ging es um viel, ja. Aber er hat gesagt, nein, logisch ist es nicht, was Gott mir da verspricht. Aber ich habe eine kleine Überraschung vielleicht heute Morgen. Jesus ist nicht gekommen, um uns logische Dinge zu erklären. Er ist nicht gekommen, um uns zu zeigen irgendetwas Logisches, ja, sondern er ist gekommen, um Gott zu zeigen. Bei Gott ist die Logik nochmal in einer ganz anderen Dimension unterwegs. Und Abraham durfte das erleben, dass Glaube, wenn er persönlich wird, wenn er tatsächlich sich verbindet mit einer Beziehung zu diesem Gott, tatsächlich die Welt, so wie wir sie kennen, aus den Angeln heben kann. In meinem Leben ganz persönlich, aber auch im ganz Großen. Für mich wichtig ist aber vor allem bei mir ganz persönlich in meinem Leben, dass Gott tatsächlich diesen Unterschied machen kann in meinem Alltag, wenn ich ihn tatsächlich persönlich erlebe. Und Hans-Uli, ich darf dich schon mal nach vorne bitten. Wir werden heute hier weitermachen mit dem Thema Glaube ganz persönlich erleben. Ich bin schon sehr gespannt und ich möchte einfach noch für dich beten. Vater, ich danke dir, dass der Hans-Uli heute einfach sich vorbereitet hat, dein Wort weiterzugeben. Und ich möchte dich bitten, dass du ihn segnest und ihm einfach die richtigen Worte gibst, um ja, dass wir angesprochen und ermutigt sind. Amen.
Ich grüße euch alle. Ich freue mich, dass ihr hier seid. Ich freue mich über jede Einzelne, über jeden Einzelnen. Ich freue mich über die vielen Gäste, die wir hier haben. Entschuldigt, wenn ich nochmal jetzt kurz an das anknüpfe, was ich vor ein paar Wochen von hier gesagt habe, weil das ist heute eigentlich die Fortsetzung, aber das ist so ein, sind so Gleichnisse von Jesus, die kann man auch einzeln anschauen. Ich habe vor ein paar Wochen über Lukas 15 gesprochen. Da geht es darum, um die Pharisäer und die Zöllner. Die Pharisäer, die sich aufregen, dass Jesus da mit den Zöllnern Kontakt hat und dass so viele Zöllner kommen und diesen Jesus anhimmeln. Da ging es um die Guten und die Bösen. Und um das Schubladendenken der Pharisäer aufzuzeigen, hat Jesus die Gleichnisse vom verlorenen Schaf und vom verlorenen Silberstück erzählt. Ich habe versucht, es mit einem kleinen Schrank hier darzustellen, mit zwei Schubladen. Auf einem stand Gute, auf dem anderen Böse. So haben die Pharisäer die Leute eingeteilt. Sie waren die Guten und die Zöllner und Sünder, das waren die Bösen. Und ich habe am Schluss gesagt, es geht nicht um Gut und Böse, sondern um gesucht und gefunden. Und das sind die Gleichnisse, die drei Gleichnisse, die Jesus erzählt. Ich habe mich gefreut, dass viele von euch ihren Namen auf einen Zettel geschrieben haben und in die Schublade gefunden gelegt. Aber Jesus hat es nicht bei diesen beiden Gleichnissen belassen, vom Schaf und von der Silbermünze, sondern hat noch eine dritte Geschichte erzählt. Und für mich persönlich ist das die ganz bewegendste. Die hat nämlich mit meinem Glauben was zu tun. Vor 50 Jahren habe ich Billy Graham, den Evangelisten, gehört. Auch in so wahrscheinlich der ersten Fernübertragung, die es gab. Damals wurde es in die Harmonie übertragen, ich glaube von Dortmund aus. Er hat über den verlorenen Sohn gesprochen. Und das hat mich damals extrem bewegt und war so einer der Anfänge von meinem Glauben. Ich lese vor aus Lukas 15, ab Vers 11. Jesus fuhr fort, ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere sagte zu seinem Vater, ich möchte schon jetzt den Teil der Erbschaft haben, der mir zusteht. Da teilte der Vater seinen Besitz unter seine Söhne auf. Wenige Tage später hatte der Jüngere seinen ganzen Anteil zu Geld gemacht und reiste in ein fernes Land. Dort lebte er in Saus und Braus und vergeudete sein ganzes Vermögen. Als er alles ausgegeben hatte, brach in jenem Land eine große Hungersnot aus und es ging ihm schlecht. Da ging er zu einem Bürger jenes Landes und drängte sich ihm auf. Der schickte ihn zum Schweinehüten aufs Feld. Gern hätte er seinen Hunger mit den Schoten für die Schweine gestillt, aber er bekam nichts davon. Jetzt gebraucht Jesus in seinem dritten Gleichnis nicht ein Tier, auch nicht eine Münze, sondern es geht es um Menschen und um ihre Beziehungen. Ich habe mir einige Gedanken gemacht, was ich als Überschrift über die Predigt setzen soll. Man sagt dann normalerweise der verlorene Sohn, das steht auch in vielen Bibelübersetzungen. Manche sagen die verlorenen Söhne, das werden wir nachher noch sehen, warum. Ich habe mir dann überlegt, eigentlich geht es um gestörte Beziehungen. Und das war ja auch eine gestörte Beziehung zwischen den Pharisäern und den Zöllnern. Das war ja der Grund, warum Jesus diese Beispielgeschichten, diese Gleichnisse erzählt. Es geht um einen jungen Mann, der davonläuft. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal davongelaufen seid oder das vielleicht von der anderen Seite erlebt habt. Das wäre auch übrigens noch eine Überschrift, der verlassene Vater. Ich habe vor ein paar Wochen eine Frau getroffen, die vor 10 Jahren von ihrem Sohn verlassen wurde. Und das ist eine dramatische Geschichte. Die hat keinen Kontakt mehr, der meldet sich nicht mehr, die weiß nicht, wo er ist. Auch für die Eltern ist es dramatisch, wenn der Sohn davonläuft. Aber das Davonlaufen gibt es auch sonst im Alltag, nicht nur in der Familie. Manchmal läuft ein Ehepartner davon. Manchmal läuft jemand davon aus einer Gruppe, in der wir etwas zusammen unternehmen, plötzlich ist jemand weg. Ich weiß nicht, ob ihr schon einmal davongelaufen seid oder jemand von euch davongelaufen ist. Vielleicht könnt ihr mal kurz drüber nachdenken. Vielleicht könnt ihr auch mal versuchen, euch in diesen jüngeren Sohn hineinzudenken. Was hat den wohl bewegt, seinen Anteil am Erbe einzufordern und davonzulaufen? Hat von euch jemand eine Idee? Wie kommt er auf die Idee? Wie kommt er auf den Gedanken? Was könnte ihn bewogen haben? Die Welt hat ihn gereizt. Die Welt hat ihn gereizt, ja. Könnte unterschiedliche Dinge sein in der Welt, ja. Vielleicht hat er sich zurückgesetzt gefühlt von seinem älteren Bruder. Noch jemand eine Idee? Vielleicht hat er sich von seinem Vater nicht geliebt gefühlt. Hat er das Gefühl gehabt, der Vater bevorzugt den Älteren zum Beispiel. Der Reiz des Unbekannten, nicht immer bloß daheim sitzen, sondern mal was erleben. Deswegen ist er auch weit weg wahrscheinlich gegangen, wie es da heißt im Text, nicht nur ins Nachbarort oder so.
Ja, sondern er will Sicherheit, er geht nicht einfach und fängt irgendwo an zu arbeiten, sondern er will mit Geld gehen, also er will Sicherheit.
Ja, er will einen guten Start haben, deswegen fordert er seinen Teil am Vermögen. Vielleicht wurde er auch von seinem älteren Bruder gemobbt, könnte ja auch sein. Manchmal gibt es da so Geschwisterspannungen, die Geschwister haben das wahrscheinlich auch erlebt. In allen möglichen Konstellationen. Nicht nur zwischen Eltern und Kindern, manchmal auch zwischen Bruder und Bruder oder Bruder und Schwester oder Schwester und Schwester. Am vergangenen Sonntag hat Benjamin über Lügen vom Satan gesprochen im Zusammenhang mit der Versuchung von Jesus. Vielleicht war irgendeine Lüge in seinem Kopf. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch an eine dieser Lügen erinnert, oder es können auch andere Lügen sein, die der Benjamin nicht erwähnt hat. Was sind manchmal für Lügen in unserem Kopf? Ich bin nichts wert, war eine Lüge, ja. Ich bin nicht geliebt. Ich bin nicht gut genug. Ich hab mir das aufgeschrieben letzten Sonntag, muss ich zugeben. Sonst wüsste ich es wahrscheinlich auch nicht mehr. Ich bin nicht gut genug. Ich hoffe, dass ich es richtig aufgeschrieben habe. Ich irre durch mein Leben. Mein Leben ist sinnlos. War so eine Lüge, die der Satan in unserem Kopf bewegt. Und Gott kümmert sich nicht um mich. Ich kann mir gut vorstellen, dass irgendeine solche oder ähnliche, ich nenne es jetzt mal Lebenslüge im Sohn, in dem jüngeren Sohn in seinem Kopf war. Und es beginnt gut, er reist weit weg, er bekommt wieder erwarten vielleicht den Teil am Vermögen seines Vaters. Manche sagen, damals hat der Jüngere ein Drittel bekommen und der Ältere zwei Drittel, weiß ich nicht genau. Er hat jedenfalls etwas bekommen, hat das in Geld umgesetzt und ist verreist. Und hat das Geld dort verprasst, durchgebracht, wie auch immer. Und als er das ganze Geld weg hatte, als er das ganze Geld vergeudet hatte, und als dann gleichzeitig noch eine Hungersnot in diesem Land ausgebrochen ist, kannst du mir mal das Glas geben da unten? Ich glaube, da ist irgendwas eingetrocknet in meinem Hals. Vielen Dank. Als das passiert ist, da ist sein Lügengebäude zusammengebrochen. Da hat sich das in Luft aufgelöst. Vielleicht hat er auch von der Freiheit, geträumt und jetzt kam er in eine gewaltige Notlage. Und jetzt, ich lese weiter ab Vers 17, jetzt kam er zur Besinnung. Alle Tagelöhner meines Vaters haben mehr als genug zu essen, sagte er sich. Aber ich komme hier vor Hunger um. Ich werde zu meinem Vater gehen und ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen den Himmel versündigt und auch gegen dich. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich doch zu einem deiner Tagelöhner. So machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Ich stelle mir das so vor, dass diese Entscheidung gar nicht so einfach war, wie es sich hier liest. Ich könnte mir gut vorstellen, dass ihm da auch wieder viele Gedanken durch den Kopf gegangen sind. Was hat er sich wohl überlegt, bevor er die Entscheidung getroffen hat, um heimzugehen? Was denkt ihr? Er könnte zurückgewiesen werden, vom Hof gejagt, Es gab es leider, vor 50 Jahren war das gar nicht so unüblich, wenn ein Kind was ausgefressen hat, als der Vater gesagt hat, meine Schwelle übertrittst du nicht mehr. Ist mir als Kind noch in Erinnerung, hab ich vor allem bei Christen nie verstanden, wie man sowas sagen kann. Vielleicht hat er auch gedacht, was wird mein Bruder sagen, wenn ich jetzt da wieder daherkomme. Eigentlich hat ja dem Bruder jetzt der Hof oder der Besitz gehört. Vielleicht jagt ihn der Bruder davon. Dann würde ich den ganzen weiten Weg umsonst machen. Soll ich das wirklich tun? So könnte ich mir vorstellen, dass alle möglichen Gedanken durch seinen Kopf gegangen sind. Ich habe die letzten Tage in meiner Bibel-App einen Bibelleseplan von Joyce Meyer durchgemacht. Da geht es um Schlachtfeld der Gedanken. So könnte ich mir vorstellen, dass da alle möglichen Gedanken in seinem Kopf gekämpft haben. Aber er kam zur Besinnung, das ist das Entscheidende. Er kam zu einer Entscheidung und er ist losgegangen. Er machte sich auf den Weg, wird uns so beschrieben in dieser Reihenfolge. Und dann lesen wir weiter. Er war noch weit entfernt, als der Vater ihn kommen sah. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Vater, sagte der Sohn, ich habe mich gegen den Himmel versündigt und auch gegen dich. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Doch der Vater befahl seinen Sklaven, bringt schnell das beste Gewand heraus und zieht es ihm an. Steckt ihm einen Ring an seinen Finger, bringt ihm ein paar Sandalen. Holt das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und uns freuen. Denn mein Sohn hier war tot und ist ins Leben zurückgekehrt. Er war verloren und ist wiedergefunden. Da begannen sie zu feiern. Für mich gibt es kaum eine andere Geschichte, kaum ein anderes Gleichnis in der Bibel, das so deutlich die Liebe Gottes zeigt zu uns. Dem Vater in der Geschichte, der, ich denke, viele Parallelen hat zum himmlischen Vater, dem war das nicht egal, dass der Sohn davon gelaufen ist. Das sieht fast so aus, als ob er auf ihn gewartet hätte, weil es heißt, dass er ihn schon von Ferne gesehen hat. Und dem Vater ist es auch nicht egal, wenn du von ihm wegläufst. Der Vater im Himmel wartet auf dich, und zwar mit offenen Armen, ohne Vorwürfe. Er ist gar nicht eingegangen auf das Schuldbekenntnis. Das war gut, dass der junge Mann zu seiner Schuld gestanden hat, dass er das auch formuliert hat. Der Vater ist darauf gar nicht eingegangen. Er hat gesagt, Kleid her, Schuhe her, Ring her, also ein Zeichen von seiner Würde, drei Zeichen von seiner Würde, sage ich jetzt mal. Und dann Party, Kalbschlachten. Ich habe mir schon überlegt, ob ich die Band frage, ob die noch mal kurz uns das Lied Gott ist groß singen, dass man auch ein bisschen so in diese Partystimmung mitfühlt. Wäre das möglich so spontan?
Gott ist groß, singt sein Lob, füllt die Erde und den Himmel. Alle Welt erfüllt den Namen unseres Herrn. Gott ist groß, singt sein Lob, alle Welt mit dem Himmel. Denn wir leben für die Ehre unseres Herrn.
Und mal, Gott ist groß.
Gott ist groß, singt sein Lob, alle Welt mit dem Himmel, alle Welt erhebt den Namen unseres Herrn. Gott ist groß, singt sein Lob,
So, das war das Happy End, oder? Nee, stellt euch vor, da draußen ist einer, der kommt von Feldheim, von der Arbeit heim. Da hört er die Musik, da hört das Feiern, das sieht vielleicht an den Fenstern, das Tanzen und ist ganz verwirrt. Was ist da los? Ich lese ab Vers 25. Der ältere Sohn war noch auf dem Feld. Als er zurückkam, hörte er schon von Weitem Musik und Reigentanz. Er rief einen Sklaven zu sich und erkundigte sich, was da los sei. Dein Bruder ist zurückgekommen, sagte dieser, und dein Vater hat das gemästete Kalb schlachten lassen, weil er ihn gesund wieder hat. Da wurde der ältere Sohn zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater kam heraus und redete ihm zu. Doch er hielt seinem Vater vor: So viele Jahre habe ich wie ein Sklave für dich geschuftet und mich nie deinen Anordnungen widersetzt. Aber du hast mir auch nicht einmal einen Ziegenbock gegeben, dass ich mit meinen Freunden hätte feiern können. Und nun kommt der da zurück. Der da. Nun kommt der da zurück, dein Sohn, der dein Geld mit Huren durchgebracht hat und du schlachtest ihm gleich das Mastkalb. Aber Kind, sagte der Vater zu ihm, du bist doch immer bei mir und alles, was mir gehört, ist auch dein. Jetzt müssen wir doch feiern und fröhlich sein und uns freuen, denn dein Bruder war tot und ist ins Leben zurückgekommen. Er war verloren und ist wiedergefunden. So, jetzt können wir uns nochmal ein Schlachtfeld der Gedanken vorstellen. Was ist in dem älteren Bruder da vorgegangen, als er das erfährt? Da ist der Jüngere heimgekommen, der das ganze Geld verschleudert hat. Er sagt hier auch noch, er ist mit Huren durchgebracht hat. Das steht am Anfang gar nicht. Hat er sich vielleicht nur ausgedacht? Ich weiß nicht, vielleicht stimmt es auch. Was geht in seinem Kopf da wohl vor? Was denkt ihr? Abneigung, genau. Was könnte noch ihn bewegen? Neid? Eifersucht, ja. Ungerecht behandelt. Habe ich mir auch aufgeschrieben. Wo bleibt da die Gerechtigkeit? Wo bleibt da die Gerechtigkeit? Er verprasst seinen ganzen Vermögensanteil und jetzt kommt er heim und wird da mit Party und offenen Armen empfangen. Wo bleibt da die Gerechtigkeit? Und jetzt die Frage an euch in eurem Alltag, in der vergangenen Woche oder wenn ihr an die nächste Woche schon denkt, sind da auch manchmal diese Gedanken, wo bleibt da die Gerechtigkeit? Ich fühle mich ungerecht behandelt von meinem Ehepartner, von meinen Kindern, von meinen Eltern, von meinen Mitarbeitern, von meinen Kollegen, von Nachbarn, von Freunden. Vielleicht fühlst du dich manchmal auch hier in der Gemeinde ungerecht behandelt und hast das Gefühl, da geht's nicht gerecht zu. Und dann fangen an, unsere Gedanken sich im Kreis zu drehen. Kann das gerecht sein? Kann das richtig sein, dass der Vater dem jetzt das beste Kalb schlachtet? Kann das in Ordnung sein, dass mein Kollege mir vorgezogen wird bei einer Beförderung? Kann das gerecht sein, dass der Nachbar ein so tolles Auto fährt und ich muss mich so einem alten, halb abgewrackten zufrieden geben? Und so drehen sich unsere Gedanken im Kreis. Und das ist auch der Punkt, wo der Satan dann einhaken kann und unsere Gedanken noch verstärken, so wie wir es am letzten Sonntag gehört haben. Das Schlachtfeld der Gedanken. Und wie hat der Vater das gesehen? Der Vater im Gleichnis und auch Wie sieht der Vater im Himmel das, wenn wir uns mit solchen Gedanken rumschlagen? Der sagt ganz einfach zu ihm, mein Kind, du bist doch immer bei mir. Wo ist das Problem? Alles, was mir gehört, gehört auch dir. Jetzt haben wir sowieso überlegt, eigentlich gehören ja, der Vater hat ja das Erbe aufgeteilt, eigentlich gehört ja dem Älteren schon ein Teil, wahrscheinlich der größere Teil. Wieso kann der nicht ein Fest feiern? Wieso kann der nicht mit seinen Freunden fröhlich sein? Aber manchmal sind unsere Gedanken so quer, so verdreht. Vielleicht war das auch das Problem der Pharisäer, dass sie gedacht haben, wir tun doch alles für Gott, wir arbeiten für ihn, wir setzen uns für ihn ein. Sie haben ja versucht, wirklich Gottes Sache zu dienen auf dieser Erde. Die waren ja nicht irgendwie Gegner von Gott. Aber ich glaube, ihr Problem war, sie haben nicht gemerkt, nicht erkannt, dass sie Kinder vom Vater im Himmel sind. Sie haben sich als seine Diener gesehen, als seine Arbeiter, als vielleicht als seine Sklaven. Und die Frage ist, wie siehst du dich vor Gott, wenn du an Gott denkst? Siehst du dich als jemand, der ihn nur aus der Ferne kennt vielleicht? Der ihn gar nicht kennt? Oder wie jemand, der ihn gut kennt und ihm alles Mögliche für ihn tut und manchmal das Gefühl hat, warum gibt mir Gott da nicht eine Belohnung dafür oder nicht die Belohnung, die ich gern hätte? Wie sehen wir uns Gott gegenüber, dem Vater gegenüber? Können wir das so bejahen, so unterstreichen, wenn Gott zu mir sagt, du bist doch immer bei mir und alles, was dir gehört, was mir gehört, gehört auch dir? Ich habe mir überlegt, wie ich den Text zusammenfassen könnte. Ich würde am Schluss das vielleicht so formulieren. Freuen wir uns, dass wir Gottes Kinder sind. Und wenn wir irgendwo auf dem Weg abgekommen sind, wenn wir weit weg oder vielleicht nur auf den Nachbarhof geflüchtet sind, wenn wir vor Gott davongelaufen sind, erinnern wir uns daran, wie sehnsüchtig er auf uns wartet und kommen zu ihm zurück. Und vergessen wir nicht, dass was Gott gehört, gehört auch uns. Gott hat uns gesegnet, mehr als wir das wahrscheinlich unser ganzes Leben lang verstehen werden. Und noch einen zweiten Punkt. Freuen wir uns doch von ganzem Herzen darüber, wenn ein anderer Mensch umkehrt. Egal wie weit er von Gott weg gewesen war, egal was er gemacht hat, wenn er umkehrt und zum Vater zurückkehrt, dann freuen wir uns doch mit ihm und über ihn. Und vergessen wir nicht, mit ihm zu feiern, eine Party zu machen. Ich bete noch. Vater im Himmel, das ist für mich fast unvorstellbar, diese Liebe, mit der du deinen Sohn, der davongelaufen war, mit der du ihn zu Hause empfangen hast. Hab du Dank, Herr, dass diese offenen Arme bis heute offen sind, wenn wir zu dir umkehren, wo immer wir auch gewesen sind, vielleicht vom Weg abgekommen sind, vielleicht davongelaufen sind. Deine Arme stehen offen und du willst uns nicht nur umarmen, du willst uns auch Anteil geben an deinem Reichtum, an deinem Besitz in aller möglicher Hinsicht. Hab du herzlichen Dank dafür. Hab du Dank dafür, dass du uns berufen hast, dass du uns gesucht hast, und dass du viele von uns gefunden hast. Danke für das Erbe, das wir haben. Was dir gehört, gehört auch uns. Und wir möchten in der nächsten Woche das so praktizieren, dass wir unsere Gedanken immer wieder einmal, wenn sie vielleicht so umkämpft sind, dass wir sie ausrichten auf dich, dass wir daran denken, du bist der liebende Vater, du wartest auf uns, deine Arme sind offen und hilf uns auch, unsere Bruder, unsere Schwester so zu sehen, wenn sie zu dir zurückkehrt, dass wir wirklich uns mit ihm, mit ihr freuen dürfen und ein Fest feiern dürfen. Hab du herzlichen Dank für diese unvorstellbare Liebe. Amen.